Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning und happy Monday, meine lieben Schrittejäger. Es gibt heute die lang ersehnte zweite Folge zu unserer Longevity-Reihe, zu unserer Langlebigkeitsreihe. Das heißt, du kriegst heute echt viele, viele Tipps an die Hand, wie du ab heute schon direkt so ein paar kleine Stellschrauben drehen kannst, um für später schon richtig eine Basis zu schaffen für ein langes und gesundes Leben. Gleich dazu mehr. Jetzt erstmal noch eine kleine Service-Information für alle, die es nicht mitbekommen haben. Mein Kochbuch ist wieder verfügbar. Das Kochbuch 2 war jetzt seit Monaten ausverkauft. Und seit gestern starten nochmal Vorbestellungen für das Kochbuch. Du kannst es dir bis Dienstag vorbestellen. Also alle, die bis Dienstag vorbestellen, haben ganz sicher ein Exemplar. Danach wird es auch wieder, werde ich natürlich wieder ein paar mehr produzieren, aber es kann dann eben sein, wenn die weg sind, dann muss ich erst wieder in die dritte Auflage gehen und das kann dann einfach wieder ein bisschen dauern. Also wenn du weißt, ich brauche eins, ich möchte eins zum Geburtstag verschenken, ich möchte das Bundle haben, zum Beispiel mit Kochbuch 1, dann würde ich dir empfehlen, dass du das jetzt in dem Vorbestellungszeitraum machst und ansonsten schau auf jeden Fall direkt auch mal vorbei, wenn du die Podcast-Folge jetzt später hörst und ich drücke die Daumen, dass noch welche da sind. Also, an alle, die die letzte Folge zum Thema Longevity noch nicht gehört haben, ich habe ja schon einen großen Blog gemacht, hört die euch unbedingt nochmal an. Ich verlinke sie in den Shownotes. Es war auf jeden Fall die Folge von vor 2 Wochen. Nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, ein kurzer Recap. Longevity bedeutet Langlebigkeit und wir wissen heutzutage, dass wir die Tatsache, wie lang wir leben als Menschen und wie gesund wir im Alter sind, zum Großteil selber beeinflussen können durch unseren Lebensstil. Das muss man erstmal sacken lassen, weil 80% kannst du beeinflussen und nur 20% deiner Gesundheit im Alter ist tatsächlich genetisch bedingt. Und ich sage da immer gerne das Beispiel, oder für mich ist es so krass, mir das vor Augen zu halten, weil es mir selber schon oft so gegangen ist, dass man irgendjemanden auf der Straße sieht, der alt ist, der eben vielleicht kaum noch laufen kann oder der eben halt einfach nicht fit ist. Und man denkt sich dann immer so im Kopf, kriegt man dann so ein ungutes Gefühl und denkt sich, boah, hoffentlich ist das später bei mir mal nicht so. Das, was ich so mindblowing an der ganzen Tatsache finde, ist, dass man das selber steuern kann. Also, dass man eben nicht nur hoffen muss, dass das bei einem nicht so wird, sondern dass man selber wirklich was dafür tun kann. Und klar, sowas wie Unfälle gibt es. Nicht jeder, der im Alter nicht fit ist, der kann wirklich selber was dafür. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass wir den Teil, den wir übernehmen können, in die Hand nehmen können, dass wir das auch machen. Und genau dafür gibt es eben diese Reihe. Und heute gibt es einen richtigen Deep Dive in mein absolutes Lieblingsthema, die Ernährung. Und das wird jetzt wirklich viel, die ganze Folge. Sind wirklich viele Tipps, auch persönliche Tipps, wie ich was mache, dabei. Und das ist wahrscheinlich eine Folge, die man mindestens einmal hören kann oder sich immer wieder rausholen kann, wenn es gerade irgendwie mal eine Thematik aufploppt oder sich vielleicht sogar Notizen dazu machen will. Weil ich versuche halt auch immer, euch einen praktischen Weg zu zeigen oder Tipps zu geben, die man halt direkt umsetzen kann. Das sind Tipps, die euch quasi gar nichts kosten oder sehr günstig zu machen sind, weil ich persönlich, bei mir ist es immer so, ich höre mir jetzt Sachen an und das ist jetzt gerade auch sehr in den ganzen wissenschaftlichen Podcasts und Büchern und so weiter und ich mag es einfach praktisch. Wenn ich mir nur Theorie anhöre und lese, bei mir ist direkt im Kopf so, okay, alles klar, das habe ich jetzt gehört. Wie kann ich das jetzt in meinen Alltag bringen? Und dann überlege ich mir, ja, Strategien und Wege, wie ich das bei mir im Alltag machen kann. Und sobald sich dann irgendwas bei mir etabliert hat oder sobald ich irgendwas länger gemacht habe, teile ich das dann auch mit euch, weil ich dann einfach weiß, okay, man kann das schon machen, man kann das umsetzen und das hat sich bewährt, das hat sich vielleicht nicht bei mir bewährt. Alles, was ich euch jetzt in der Folge sage, müsst ihr natürlich nicht alles sofort umsetzen. Ich habe es ja in der ersten Folge schon mal erzählt, ich beschäftige mich schon länger mit dem ganzen Thema, jetzt bestimmt mindestens schon ein Jahr. Viele von den Themen, die jetzt kommen, werdet ihr wahrscheinlich auch schon intuitiv machen oder macht ihr bestimmt vielleicht sogar schon länger. Von daher hört euch das einfach mal an. Entspannt euch bei einem schönen Spaziergang und snackt euch einfach das raus, was für euch passt. Da kann man auch wieder so mikroentscheidungsmäßig vorgehen. Wenn euch jetzt irgendeine Sache anspricht, die ich jetzt gleich erzähle, und es kein Aufwand ist, das einfach mal zu testen, dann probierst du es einfach und dann kannst du immer noch überlegen, okay, passt es zu mir, passt es nicht zu mir. Yes, also wir versuchen jetzt mal unsere Ernährung so zu optimieren oder auch zu analysieren, dass die für die Longevity, für die Langlebigkeit optimiert ist. Und da kann ich auch direkt schon mal sagen, da gibt es so viele Informationen dazu. Da kommt immer gerade ständig irgendwas Neues mit dazu. Deswegen ist es jetzt einfach so mal so ein State of the Art, sage ich mal, was man da jetzt gerade zu dem Thema finden kann. Aber man wird da auch sehr, sehr viel mehr. Und jetzt in naher Zukunft, sage ich mal, wird es ein riesiges Thema werden, ist zumindest meine Prognose oder so glaube ich, dass es sein wird. Deswegen wird da noch viel mehr rauskommen und deswegen ist es jetzt mal so eine Basisfolge, die Tipps hat, die man super umsetzen kann, aber das wird wahrscheinlich auch, werden noch andere Tipps in Zukunft rauskommen, die man dann auch wieder noch integrieren kann. Ich teile diese Folge jetzt in drei Bereiche auf, was man in verschiedensten Büchern, in verschiedensten Podcast-Folgen von Experten zu diesem Thema immer wieder hört oder was halt so, worauf viele Leute sich geeinigt haben, dass das die wichtigsten Sachen erstmal sind, die man umsetzen kann. Und ich verlinke euch meine Quellen auch in den Shownotes, wer das Ganze so ein bisschen wissenschaftlicher haben will und die ganzen Hintergründe und irgendwelche Prozesse, die im Körper dabei stattfinden. Ich persönlich, mir bringt das nichts. Ich höre mir sowas auch nicht wahnsinnig gern an. Ich versuche das immer runterzubrechen, so dass das jeder verstehen kann. Aber wer da Interesse daran hat, das Ganze sehr, sehr wissenschaftlich sich anzuhören, der kann sich diese Quellen auf jeden Fall reinziehen. Und das Erste, was man hört, was sehr förderlich ist für die Langlebigkeit, was man mit der Ernährung machen kann, ist das Thema Fasten. Da gibt es verschiedene Arten von Fasten, da gehen wir gleich drauf ein. Ich sage erstmal so ganz grob, was bringt es denn überhaupt zu fasten? Also Fasten generell ist ja erstmal ja eine gewisse Zeit, ob das jetzt kurz oder lang ist, ohne Nahrung auszukommen. Und dadurch bringt man quasi dem Körper bei oder man zwingt den Körper ja eigentlich mehr oder weniger sogar dazu, aus seinen eigenen Speichern zu leben. Also der muss ja dann quasi seine ganzen Prozesse weiter fortführen, wie er das eben gern machen würde, damit wir überleben können. Und dementsprechend hat der Körper natürlich Speicher angelegt. Der offensichtlichste ist natürlich vielleicht sowas wie Fettspeicher, aber wir haben natürlich auch Proteinspeicher und von allen möglichen Mikronährstoffen, was auch immer der Körper braucht, gibt es ja Speicher. Und dann gelangt man durch das Fasten, also durch das Verzichten auf die Nahrung, gelangt der Körper in einen Zustand, der sich Autophagie nennt. Autophagie, sagen die immer in den englischen Podcast. Damit ist gemeint, dass du in einen Zustand gerätst, wo der Körper sich natürlich erneuert. Also da werden dann zum Beispiel, ja, der Körper hat dann einfach Zeit, ein bisschen aufzuräumen. Also der wird Zellen erneuern, der wird zum Beispiel beschädigte Zellen wiederverwerten oder die einfach quasi aus deinem Organismus wieder rausbringen. Und dadurch verjüngt sich der Körper quasi selber. Und in diesen Zustand gelangt er aber eben nur, wenn wir nicht dauernd den Körper damit beschäftigen, irgendwas zu verdauen. Also irgendeine Nahrung oder eben Snacks. Ja, und genau dadurch, dass er eben quasi, ja, gerade mal von seiner Verdauungsarbeit befreit ist, weil wir eben fasten, kann er sich darum kümmern, unseren Stoffwechsel gesund zu halten und auch Krankheiten abzuwehren. Und das klingt ja eigentlich ziemlich cool, oder? Und vielleicht hast du dir jetzt direkt gedacht, oh, Fasten, das habe ich schon so oft gehört, das ist aber nichts für mich. Ich brauche mein Frühstück, ich habe keine Lust zu fasten, das taugt mir einfach nicht. Und dazu kann ich auch mal wieder direkt sagen, da gibt es keine Empfehlungen, die für jeden generell gelten. Also da gibt es nicht so eine Empfehlung, die sagt, ja, du musst mindestens 20 Stunden am Tag fasten, darfst nur 4 Stunden was essen, ansonsten bringt das nichts. Im Gegenteil, also da muss sich jeder das suchen, was zu ihm passt und jeder wird auch eine Möglichkeit finden, sich die Vorteile des Fastens zunutze zu machen, wenn man das denn will. Also das ist überhaupt nicht so schwarz-weiß zu sehen. Ich nenne jetzt mal so ein paar Beispielprotokolle, die man machen kann. Also es gibt ja zum Beispiel längere Fastenperioden, also wo man dann quasi wirklich mal für ein paar Tage zum Beispiel gar nichts isst. Und die machen dann zum Beispiel einen richtigen Deep Cleanse, nennen die das, also von diesen ganzen, ja, Zellen oder Proteinen, die sich im Körper irgendwie befinden, die der Körper eigentlich gar nicht braucht, zu denen der nichts, ja, die vielleicht irgendwie kaputt sind, beschädigt sind, und die können dann eben quasi mal rundum erneuert werden. Und das funktioniert scheinbar am besten, wenn man eine längere Fastenzeit macht. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, naja, also das muss man erstmal machen. Das ist gar nicht so einfach und ist wahrscheinlich auch nicht für jeden alltagstauglich. Aber ich wollte es trotzdem mal dazu gesagt haben. Dann gibt es als nächstes die Möglichkeit, Time-Restricted Feeding. Die amerikanischen Podcasts, meine ich, dass die das ein bisschen anders verstehen. Also das ist das, was wir unter Intermittent Fasting quasi verstehen. Und das ist quasi, ja, einfach nur das Essensfenster so ein bisschen zu verschieben. Also da könnte man ja verschiedenste Arten probieren. Also wenn man jetzt so Mikroentscheidungsstyle vorangehen will, könnte man sagen, okay, ich esse eigentlich jeden Tag um 7 Uhr direkt mein Frühstück. Okay, morgen probiere ich es halt vielleicht mal um 7:30 oder um 8, und dann versucht man das so ein bisschen, das Fastenfenster auszudehnen. Du bist ja zum Beispiel die ganze Nacht, bist du ja auch schon quasi in der Fastenphase. Also wenn deine letzte Mahlzeit, sage ich jetzt mal, um 20 Uhr abends ist, dann bist du ja bis am nächsten Tag um 8 bist du ja schon mal 12 Stunden gefastet. Also das ist natürlich auch nicht nichts. Da kann man schon mal auch mal sich so rantasten. Also man muss nicht gleich diese 16 Stunden machen. Ich persönlich, oder noch länger machen als 16 Stunden, ich persönlich mache seit meiner Kindheit schon so. Also ich habe auch als Kind nie groß gefrühstückt. Ich habe es immer mal wieder probiert oder probieren sollen. Oder dann hat man halt doch mal was hingestellt gekriegt, da hat man mal ein paar Snacks gegessen oder so. Aber es war bei mir jetzt nie so, dass ich früh Hunger hätte. Und das ist bis heute bei mir nicht so. Und dementsprechend esse ich auch eigentlich früh fast nie was. Also ich bin da aber auch nicht strikt. Also wenn ich jetzt sage, ich wache mit kompletten Hunger auf, dann würde ich was essen. Es ist aber auch so ein bisschen eine Angewöhnungssache, sage ich mal. Also klar, wenn man daran gewohnt ist, dass du jeden Tag um 7 Uhr was isst, dann wirst du um 7 Uhr Hunger haben. Aber wenn du mal ein bisschen dich mal 1-2 Wochen vielleicht versuchst, dran zu gewöhnen, dann wirst du merken, okay, eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Und wenn du doch noch einen Bärenhunger hast, dann isst du halt weiterhin um 7. Aber das ist wirklich eine Sache, an die man sich gewöhnen kann und ja, die man dann dementsprechend auch ein bisschen ausdehnen kann. Gerade für Frauen ist es oftmals so das Thema, dass da kommt, oh, Fasten und Hormone und so weiter. Und für Frauen scheint es wirklich öfters zum Problem zu werden, wenn die längere Zeit fasten, dass sie dann Probleme mit ihrem Zyklus bekommen. Aber du musst ja, wie gesagt, jetzt auch nicht direkt sagen, okay, ich faste jetzt jeden Tag 20 Stunden oder ich faste jetzt mal 40 Stunden am Stück, sondern du kannst dich da langsam rantasten und dann wirst du merken, wie es dir damit geht. Ich persönlich habe damit überhaupt keine Probleme. Mein Zyklus ist on point. Kannst du die Uhr danach stellen. Von daher, mir geht es damit einfach gut, aber das muss jeder, wie ich schon gesagt habe, für sich selber rausfinden. Was zum Beispiel jetzt nicht ganz so sinnvoll ist, ist, wenn man sagt, ich frühstück und dann lasse ich mein Mittagessen ausfallen, weil dann hast du ja quasi, angenommen, du frühstückst um 7, lässt dein Mittagessen ausfallen und isst dann vielleicht wieder um 5, dann ist das ja jetzt eine Zeit von 10 Stunden, die ist jetzt nicht so lang, wie wenn du es einfach das Frühstück quasi nach hinten verschiebst, weil du ja die Fastenzeit durch die Nacht automatisch schon mitnehmen kannst. Also da kannst du einfach mal schauen, würde das vielleicht zu dir passen, passt es nicht zu dir. Genauso könntest du überlegen, ob es vielleicht für dich Sinn macht, das Abendessen ein bisschen früher zu machen. Das ist zum Beispiel eine Sache, an die möchte ich mich jetzt gerade ein bisschen gewöhnen, weil ich oft, für mein Gefühl, esse ich zu spät. Also ich mag das gern, spät zu essen. Und es ist auch einfach manchmal so von der Zeit her. Und dann will man noch ins Gym und dann will man noch das machen. Und manchmal essen wir halt echt dann erst so um 8. Und das ist mir eigentlich zu spät. Ich möchte es mal so auf Dauer so schaffen, dass ich, gerade weil ich ja auch relativ früh ins Bett gehe, also ich gehe dann meistens schon so um 9:30, sage ich mal. Und dann möchte ich eigentlich schon schauen, dass ich eigentlich so 2-3 Stunden, bevor ich ins Bett gehe, nichts gegessen habe. Und dementsprechend möchte ich mich mal darauf hin trimmen, dass ich eigentlich um 6 oder spätestens 6:30 schon mal gegessen habe und dann quasi dadurch mein Fastenfenster auch wieder ein bisschen noch ausbreiten kann. Wenn du jetzt sagst, okay, nee, sorry, Steph, vergiss es mit dem Fasten, da kriegst du mich nicht. Gar kein Problem, ich habe noch ein paar andere Sachen in petto, die kommen noch. Aber einerseits kann ich dir auch direkt mal sagen, man ist sich gar nicht so ganz sicher, ob man wirklich fasten muss oder ob der Körper generell auch in den Autophagie-Zustand gelangen kann, wenn er sich einfach im Kaloriendefizit befindet. Und dazu gibt es zum Beispiel auch Ernährungsweisen, die das Fasten imitieren. Also die, da wählt man quasi die Nahrungsmittel eben so aus, dass man ja dadurch trotzdem in den fastenähnlichen Zustand gelangt und dadurch eben auch die Vorteile von der Langlebigkeit hat. Das verlinke ich euch mal in den Shownotes, dieses Programm, beziehungsweise da gibt es auch viele Rezepte, die man sich dazu mal anschauen kann. Da könnt ihr mal reinspitzen, wenn ihr Bock habt. Generell kann man sagen, dass die Calorie Restriction, also Kalorien moderat, nicht im Überschuss essen, eher so ein bisschen drunter essen unter seinem Kalorienbedarf, dass das bei allen möglichen Organismen bezüglich der Langlebigkeit gut funktioniert. Man weiß das aber nicht so genau bei den Menschen, aber man geht deswegen davon aus, dass es auch bei den Menschen gut funktioniert, weil sich das eben bei allen anderen so zeigt. Ja, und generell muss man sagen, man kann das einfach mal ausprobieren. Fasten ist kostenlos, ist ein kostenloser Tipp, den man einfach mal so machen kann, beziehungsweise Kaloriendefizit ist wahrscheinlich eher sogar noch günstiger, weil man isst ja weniger an sich. Und generell finde ich es zum Beispiel so, also wenn man sich das leisten kann, also wenn man einfach ein bisschen ein gewisses Budget hat, finde ich, dass es fast nichts Schlaueres gibt zu investieren als in seine Ernährung oder in seine eigene Gesundheit, weil das halt nun mal das Allerwichtigste ist. Also natürlich mag das alles ein bisschen teurer sein, wenn man zum Beispiel Bio-Lebensmittel kauft oder wenn man eben drauf schaut, okay, ich möchte mich jetzt mal ein bisschen natürlicher ernähren oder vielleicht mal irgendwas im Biomarkt oder sowas kaufen, dann kostet das nun mal halt mehr, als wenn man es jetzt in der Norma holt. Andererseits muss man auch sagen, naja, wenn man vielleicht dann irgendwo anders was einsparen kann oder sich vielleicht dann nicht den dritten Kaffee to go in der Woche holt, dann finde ich, gibt es eigentlich fast nichts Schlaueres als darin, sein Geld zu investieren. Also nochmal zusammengefasst unseren Punkt Nummer 1, was man mal so mitnehmen kann. Generell die Essenszeiten verkürzen oder generell weniger häufig essen. Also es muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass man jetzt im Kaloriendefizit immer sein muss, aber es macht schon Sinn, dass man sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht auch mal Phasen, wo ich einfach ein bisschen im Defizit bin, wo ich jetzt meinen Körper nicht komplett übervollpack, einfach um mir diese Vorteile zugrunde zu machen oder eben quasi einfach meine Kalorien in eine kürzere Zeitperiode reinzupacken, weil das ganz klar immer wieder rauskommt, dass diese Nicht-Essenszeiten diese Langlebigkeitseffekte ja, pushen können und den Körper in so einen Verteidigungsmechanismus zu bringen. Und das liest man eben auch ganz oft und das möchte der Körper eigentlich ja nicht, weil wir wollen uns ja immer ganz bequem und am liebsten möchte man eigentlich den ganzen Tag vielleicht nur rumliegen. Aber gerade in Bezug auf Langlebigkeit und lange gesund bleiben, ist es schon wichtig, dass man den Körper einfach versucht abzuhärten und einfach so ein bisschen zu challengen, rauszufordern. Und es ist für den Körper einfach anstrengender, aus seinen eigenen Reserven was zu machen, zu bauen, als wenn er jetzt ganz bequem ständig irgendwas zu essen bekommt. Es gibt ja diesen Spruch, what doesn't kill you makes you stronger. Und das stimmt schon, gerade im Thema Langlebigkeit hört man das auch immer wieder. Man möchte einfach den Körper challengen, auch zum Beispiel dieses ganze Thema Eisbaden. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, da geht man jetzt gern rein, aber danach findet man es halt geil, dass man es gemacht hat. Aber währenddessen ist es schon hart, das ist Stress, das ist nichts, wo man sagt, ach Mensch, schön, da hocke ich jetzt mich mal wieder 10 Minuten rein. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, dieses ganze Fasten, klar, das ist vielleicht erstmal so in der Anfangsphase erstmal ein bisschen unangenehm, weil man das nicht gewöhnt ist. Aber gerade mit dem Hintergrundwissen, dass man weiß, okay, man möchte ja vielleicht auch ein bisschen dieses Unbequeme, kann man es ja vielleicht nochmal probieren. So, und wenn nicht, kriege ich euch vielleicht mit Punkt Nummer 2, den man immer wieder hört, wie kann man seine Ernährung so optimieren, dass sie auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Und Tipp Nummer 2 oder Bereich Nummer 2 ist eine anti-entzündliche Ernährung. Und da jetzt erstmal wieder zum Hintergrund. Krankheiten basieren auf einer Entzündung im Körper, beziehungsweise die entstehen daraus. Und das heißt, wir haben über unsere Ernährung und über unseren Lebensstil schon auch Einfluss darauf oder wir haben das ein bisschen in der Verantwortung, dass wir für ein anti-entzündliches Milieu sorgen. Ja, und wie machen wir das jetzt? Das ist, wie wir es auch in der ersten Podcast-Folge schon zu dem Thema gehört haben, da ist auch schon mal wieder das große Ding, einfach die eher schlechten Sachen nicht zu machen. Das bringt schon wahnsinnig viel, als dass man jetzt wirklich lauter neue, gute Sachen aufnehmen muss. Also zum allerersten Mal hört man sofort Alkohol vermeiden. Man soll nicht jeden Tag, ja, Alkohol konsumieren. Generell ist es jetzt nie sonderlich gut, Alkohol zu konsumieren, aber gerade jeden Tag immer wieder ist einfach gerade auch was das angeht überhaupt nicht gut. Man soll Zucker möglichst vermeiden, man soll Transfette vermeiden, gerade was bei vielen ja, Chips, Fritteusen, Essen und so weiter einfach entsteht. Man soll Wurst und stark verarbeitete Fleischwaren meiden. Und das ist auch immer ein bisschen das Thema. Da gibt es auch immer eigentlich einen Zwischenbereich. Da gibt es nicht nur, okay, man isst Fleisch oder man isst kein Fleisch, weil es gibt da so viel dazwischen. Also, dass jetzt so eine komplett stark verarbeitete Gelbwurst oder was, dass das jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei ist, das kann man sich denken. Aber es gibt zu einer Gelbwurst und zu einem Rinderfilet oder Hähnchenbrustfilet oder so gibt es ja einen ganz, ganz großen Unterschied. Und gerade dieses stark verarbeitete, da hört man schon immer, dass man das einfach lassen soll. Und gerade wenn man sich auch mal anschaut, ja, was ist denn da eigentlich drin oder aus was besteht das eigentlich, da kann man sich das schon denken, dass das vielleicht nicht das Idealste ist. Aber selbst wenn man jetzt sagt, Mensch, ich brauche mal Mettwurst, was mache ich hier ohne meinen Leberkäse? Da, ja, also ich weiß das ja, gerade bei uns so auf dem Land, da war bei uns früher in der Mittagspause in der Schule, war das klar, man geht zum Metzger und holt sich ein Leberkäsbrötchen. Also das ist jetzt echt nicht das beste Pausenessen, muss ich sagen, was man sich aussuchen kann. Aber du hast dann immer noch die Möglichkeit, das auszubalancieren. Also wenn du sagst, Mensch, nein, ich kann da nicht drauf verzichten, ich möchte da nicht drauf verzichten, dann kannst du vermehrt anti-entzündliche Lebensmittel einbauen. Und da kann ich dir direkt Tipps dazu geben, wie du das machen kannst. Also zum Beispiel, an diese Richtlinie, an die man sich halten kann, dass man einfach versucht, 500 Gramm Gemüse am Tag zu essen. Das ist auch schon mal eine geile Basis. Also ein Leberkäse und 500 Gramm Gemüse ist was anderes, als wenn du nur den Leberkäse isst, sage ich mal. Antientzündlich sind zum Beispiel Beeren, sind da richtige Superfoods, was das angeht. Also Heidelbeeren, Himbeeren, alles was bärig ist, ist richtig gut. Du kannst versuchen, dich Omega-3-reich zu ernähren oder vielleicht Omega-3 auch extra zu supplementieren, das mache ich zum Beispiel auch. Was man vermeiden sollte, ist zum Beispiel, ich weiß, da gibt es auch immer ein bisschen Kontroversen darüber, ob das jetzt wirklich so ist, ob man das wirklich vermeiden soll. Ich sag mal so, mir persönlich ist es egal, weil es macht mir überhaupt nichts aus, dass ich darauf verzichte. Es macht für mich keinen Unterschied und deswegen mache ich es. Das ist zum Beispiel Sonnenblumenöl. Also klar, das ist in ganz vielen Lebensmitteln sowieso schon drinnen und da gucke ich dann auch nicht so mega drauf, aber ich würde mir jetzt nicht extra noch zum Anbraten ein Sonnenblumenöl nehmen, weil das ein schlechtes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis hat. Also es hat mehr Omega-6. Und das ist an sich jetzt auch überhaupt kein Problem, das macht nichts aus, aber generell ist unsere Ernährung sowieso schon eher Omega-6-lastiger und deswegen würde ich einfach eher darauf schauen, dass ich vielleicht mehr Omega-3-Fettsäuren in meiner Ernährung drin habe, reinbekomme und ja, mir macht es nichts aus, dass ich auf Sonnenblumenöl verzichte. Ich habe da das jetzt vorher auch nie groß benutzt und wie gesagt, das ist in ganz vielen Lebensmitteln sowieso schon mit drin. Schau mal hinten drauf, empfehle ich ja sowieso immer auf die Zutatenlisten mal schauen. Findest du quasi in fast jedem Lebensmittel oder in ganz, ganz vielen ist Sonnenblumenöl mit drin. Und zudem muss ich sagen, ich glaube, der ganze Prozess, wie so raffinierte Pflanzenöle gewonnen werden, ist, glaube ich, eh ein bisschen fragwürdig. Ich bin jetzt so ganz in dem Thema eingelesen, aber meines Wissens nach ist es so, dass ja quasi das Öl irgendwie gepresst wird, dann kommt das natürliche Öl eigentlich raus und da sind die ganzen Nährstoffe drinnen, die ganzen guten Sachen eigentlich. Und das wird dann aber so verarbeitet, dass quasi alles davon rausgeht und das Öl haltbar gemacht wird. Also es wäre auch so, wenn das ein natürliches Öl wird, das würde ganz anders schmecken, aber das eignet sich dann natürlich nicht so gut zum Anbraten, weil da möchte man eigentlich einen relativ neutralen Geschmack. Und das Ziel von dieser Raffination ist eben, dass man ein geschmacklich neutrales Öl hat, was man für möglichst viel verwenden kann und ein haltbares Öl zu bekommen. Also ja, da könnte man sich nochmal einlesen in das ganze Thema. Ich persönlich verwende zum Anbraten mittlerweile hauptsächlich Ghee oder Butterschmalz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da wirklich einen Unterschied gibt. Ich kaufe lieber Ghee, weil das im Glas verkauft wird. Und Butterschmalz gibt es eben oft nur in Plastik, aber vielleicht findet man das auch im Glas. Gibt es zum Beispiel beim Rossmann, beim DM, findet man mittlerweile eigentlich überall. Man kann es sich auch online bestellen. Bei Koro zum Beispiel, da gibt es gleich ein großes Glas davon. Dann ist es natürlich auch wesentlich günstiger. Oder man kann zum Anbraten, gerade ja, Ghee, Butterschmalz ist jetzt nicht vegan oder vegetarisch, da könnte man dann ansonsten ein oxidationsresistentes Olivenöl nehmen oder Kokosfett wäre auch eine Idee. Rapsöl zum Beispiel verwende ich ja auch öfters mal, wenn ich habe ja meinen Ölspur, verwende ich mittlerweile gar nicht mehr so häufig, aber da ist Rapsöl drinnen, was jetzt wahrscheinlich bezüglich diesen ganzen Raffinationsprozess dasselbe ist, aber ich meine, dass es ein besseres Omega-3- und Omega-6-Verhältnis hat und wie gesagt, das mal zu verwenden ist jetzt eigentlich ein nettes Ding. Es geht halt nur mir zum Beispiel auch immer darum, Sachen, wenn ich merke, okay, vielleicht ist das nicht ganz ideal, ich kann das aber austauschen durch eine Sache oder durch ein Produkt, wo es für mich überhaupt keinen Unterschied macht, dann mache ich das halt, bin dann aber auch nicht komplett am Ausrasten, wenn dann mal das eben doch irgendwo drinnen ist. Was man genauso auch oft hört, ist, dass man auf Weizen bzw. auf Gluten vermeiden sollte, weil es für Entzündungen im Darm sorgt. Und da ist es leider so, ich weiß, es gibt immer ganz viele Glutenverteidiger und es ist ja auch so, es vertragen ja viele Leute auch sehr gut und nicht jeder hat eine Glutenintoleranz oder verträgt es nicht, aber es ist wirklich bei jedem Menschen so, dass es für Entzündungen im Körper sorgt. Und ich weiß, wir wollen das alle nicht gern hören, weil jeder liebt Brot, Brötchen, Weizen, ich auch, aber es ist halt leider so. Und genau deswegen, weil für mich ist es nicht alltagstauglich, dass ich sage, okay, ich verzichte jetzt auf Weizen, habe ich persönlich keinen Bock drauf und deswegen habe ich mir ja eine Variante überlegt, wie ich den Weizen denn ein bisschen besser machen kann. Und das ist zum Beispiel durch Fermentation. Und da sind wir dann wieder beim Sauerteig. Und das finde ich halt geil, weil wir kriegen da zum einen ein Lebensmittel, was besser schmeckt, als wenn ich mir jetzt ein gekauftes Brot hole und was dann auch noch gesünder ist und ja, theoretisch ist es auch noch günstiger, allerdings muss man das schon mal aufrechnen, weil man steht da halt schon lange Zeit dabei, also aus Kostengründen würde ich jetzt nicht anfangen, Sauerteigbrote zu machen. Mir persönlich macht das halt einfach richtig Spaß. Für mich ist das so irgendwie, ich weiß, es klingt blöd, aber es ist für mich echt so ein bisschen therapiemäßig und deswegen habe ich mich da ja auch so, ich weiß nicht, für mich ist es einfach schön, das zu machen. Und ja, trotzdem würde ich auch selbst von meinen eigenen Sauerteigbroten, würde ich nicht jeden Tag all you can eat machen und einfach eine Balance haben. Generell ist es in vielen Gerichten so, dass man jetzt überhaupt keine Einschränkung hat, Nudeln zum Beispiel gegen Kartoffeln zu tauschen. Kartoffeln sind ja glutenfrei und es ist schon wieder ein Grund, Kartoffeln einfach zu lieben. Und sie sind auch noch kalorienärmer dazu. Und ja, das könnt ihr euch zum Beispiel ja als Mikroentscheidung mal überlegen. Gibt es vielleicht irgendwie das ist ja 0,0 Aufwand, ist in den meisten Fällen sogar noch günstiger. Gibt es ein paar Gerichte, wo man sagen kann, okay, könnte ich jetzt vielleicht meine geliebten Nudeln mal gegen Kartoffeln tauschen. Was der Thomas und ich zum Beispiel auch noch machen, wird mir jetzt gerade erst bewusst, dass das ja auch, ja, wo ich für diese Folge recherchiert habe, dass es auch dazu beiträgt, zu der ganzen anti-entzündlichen Ernährung. Und der Thomas, der ist da nämlich schon voll drin gewesen oder hat sich da mal anderweitig darüber informiert und der setzt mir ja immer diesen Green Giant Drink vor. Das habe ich ja schon öfters mal gezeigt, ich sage es euch gleich, was da drinnen ist. Jedenfalls stammt dieser Drink eben von dem Brian Johnson, wo ich ja schon in der letzten Folge ein bisschen was drüber erzählt habe, dass der sein biologisches Alter quasi so krass verjüngt hat und der trinkt eben auch immer diesen Green Giant. Also das stammt nicht von mir, dieser Begriff. Ich sage das nur, aber es kommt eigentlich von dem. Ja, und der Thomas hat mir das immer hingestellt, hat gesagt, trink das mal und ich habe das nicht groß hinterfragt, aber jetzt finde ich das halt nochmal geiler. Ich verlinke euch auch mal das Rezept dazu. Wir persönlich machen das mal so, also was wir eben immer gerade da haben. Da sind verschiedenste Sachen drin, also die Basis davon, von diesem Green Giant, ist zum Beispiel Gerstengras, was antioxidativ wirkt im Körper, was freie Radikale bindet. Da ist Maca drinnen, da ist Zimt drinnen, da ist Ashwagandha drinnen. Ich muss mal schauen, ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben, wie der gemacht wird. Und manchmal ist auch noch Kakao mit drinnen, Kollagen packe ich mit rein, bisschen Kreatin. Und wir haben uns da zum Beispiel solche kleinen Döschen mal bestellt bei Amazon und da bereiten wir den Green Giant quasi vor. Also es sind, glaube ich, 9 Stück. Und da machen wir das dann nicht jeden Tag, weil da wirst du ja wahnsinnig, wenn du dir jeden Tag irgendwie 5 Teelöffelchen und Messbecherchen da irgendwie erstmal zusammenrühren musst, dann macht man es halt nicht. Aber wenn man sich den einmal vorbereitet und dann jeden Tag einfach nur trinkt, dann kann man das auf jeden Fall schon machen. Und es ist aber wirklich auch kein geschmackliches Pläsier, sag ich mal. Also ich schaue schon immer, dass ich den direkt früh gleich runterbringe, weil das ist jetzt echt nichts, was mega geil schmeckt. Aber wenn man halt mal weiß, okay, wofür macht man denn das überhaupt? Und klar, das ist jetzt nichts, wovon du jetzt irgendwas merkst. Man kann da immer nur drauf vertrauen, dass es auch so ist. Aber es ist jetzt nichts, man merkt ja nicht, dass man jetzt irgendein freies Radikal gebunden hat oder so. Und diese ganzen Langlebigkeitstipps, das sind auch einfach so ein bisschen, ich stelle mir das immer wieder vor, wie so ein Konto, was halt quasi so auf die Zukunft einzahlt. Also gute Entscheidungen, die ich jetzt in jungen Jahren treffe, die werden mir irgendwann, was weiß ich, in 30 Jahren vielleicht erst was bringen. Und es schadet mir nicht, das jetzt zu machen, außer dass es mir nicht sonderlich gut schmeckt und dass man da halt einfach ein bisschen, ja, natürlich ist es auch eine Frage, ob man das jetzt investieren muss. Ich würde das jetzt nicht kaufen oder mir jetzt unbedingt diesen Green Giant machen, wenn ich alles andere quasi nicht machen würde oder wenn ich meine Ernährung überhaupt nicht on point hätte. Also das ist alles was on top. Aber so stelle ich es mir halt quasi immer vor, dass das auf die Zukunft einzahlt. Was man dann noch sagen kann, Kurkumin zum Beispiel ist ein Entzündungshemmer. Das habt ihr bestimmt schon mal auf Insta, Social Media gehört. Da berichten ja ganz viele davon, von positiven Ergebnissen durch diese Einnahme von der goldenen Milch, also von Kurkuma. Und auch in der indischen, ayurvedischen Küche wird ganz viel damit gekocht. Wer den Geschmack nicht so gern mag, wie ich zum Beispiel, also ich finde Kurkuma irgendwie einfach nicht lecker. Ich mag das auch nicht, wenn das in Gerichten drinnen ist. Mir schmeckt das nicht sonderlich und ich bin bei sowas schon wirklich auch schmerzfrei. Ich trinke das dann auch schon, auch wenn es mir nicht schmeckt. Ich bin da niemand, der sagt, oh, ich muss da unbedingt einen Orangensaft oder sowas brauche ich da, damit ich das runterbringe. Aber wer den Geschmack nicht so gern mag, der hat ja auch die Möglichkeit, das zum Beispiel als Kapseln sich zu bestellen. Ist natürlich jetzt auch wieder eine Preisfrage. Ich bestelle mir das immer beim Achterhof in Bio-Qualität. Also das ist einfach Pulver. Ich weiß nicht, ob die auch Kapseln haben. Aber ja, ich tue das dann einfach in Wasser auflösen und dann kippe ich mir so einen Shot hinter und gut ist. Ja, was man auch noch sagen kann bezüglich anti-entzündlicher Ernährung oder anti-entzündlichen Lebensstil, besser gesagt Sport, wirkt sehr entzündungslindernd. Dazu kommen wir aber nochmal separat in einem der nächsten Parts von dieser Longevity-Reihe. Nur, dass ihr schon mal gehört habt, Sport ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, was anti-entzündlich betrifft. So, ey, das wird eine lange Podcast-Folge, ich merke es schon. Ich habe eigentlich gedacht, aber es ist so viel und es ist eigentlich ja geil, dass man so viele Sachen machen kann oder so viele kleine Tweaks machen kann. Jetzt kommen wir mal zum dritten Bereich und der lautet ein bisschen zurück zur traditionellen Ernährung, also einfach ein bisschen mehr back to the roots zu gehen. In dieser ganzen Forschung hört und liest man immer wieder über diese traditionelleren Ernährungsweisen. Also man liest da viel über Paleo, über Steinzeiternährung und ich finde gerade, wenn ich mich über dieses Paleo oder wenn ich mich da mal einlese, ich weiß nicht, mich persönlich spricht es gar nicht an und ich möchte auch einfach schon, dass meine Ernährung lecker ist, weil Essen spielt für mich eine riesige Rolle und ich habe einfach keinen Bock, mir jetzt zum Beispiel eine rohe Leber reinzupfeifen, nur weil man dann halt viel Vitamin A, Vitamin B, Vitamine hat. Wenn ich mir das dann aber überlege, okay, alles klar, Leber habe ich jetzt mal gehört. Wenn ich dann weiß, okay, ich brate mir die an, ich kann die ein bisschen mit Röstzwiebeln machen, vielleicht noch mit einem Kartoffelbrei und einem Salat dazu, dann spricht mich das schon eher an. Und dann finde ich auch, dass das ein Gericht ist, wo ich sage, Mensch, okay, das kann ich mir vorstellen, dass ich mir das einbaue. Ist es dann zu 1000% perfekt? Wahrscheinlich nicht. Aber mir ist es dann halt lieber, ich mache trotzdem was und habe das vielleicht nicht 1000%, als dass es mich so abschreckt, dass ich es ganz lasse. Weißt du, wie ich meine? Und was man auch immer hört, das ist jetzt gerade ein bisschen fleischlastig. Ich habe aber gleich noch Veggie-Tipps, also bleibt dran. Für alle, die Fleisch essen, Fleisch, was am Knochen ist, soll auf jeden Fall besser sein. Und da ist es auch wieder so, bin ich jetzt jemand, der jetzt zum Beispiel Knochenmark aus einem Rinderknochen schlürft? Wahrscheinlich eher nicht, obwohl das wahrscheinlich die beste Art ist, das ganze Kollagen aufzunehmen. Aber mache ich mir zum Beispiel jetzt eine Suppe, die ganz lang eingekocht ist, vielleicht auch noch mit Gemüse mit dazu und dann am Ende noch ein paar Nudeln mit rein, wo das Knochenmark dann am Ende drinnen ist und die, ja, diese Rindersuppe oder Bone Broth hört man immer im amerikanischen Bereich, die halt so viele Nährstoffe drinnen hat, würde ich das machen? Klar würde ich das machen und das finde ich auch lecker und das kann ich mir auch vorstellen, dass ich das in meinem Alltag integriere. Und da habe ich einen geilen Tipp für euch. Ich habe neulich einen, weil klar, das ist schon immer ein bisschen aufwendig, sich so eine Rindersuppe zu kochen. Da musst du erst das Suppenfleisch immer besorgen. Da brauchst du dann auch wieder eine gute Qualität oder einen guten Metzger, wo du weißt, okay, da kann ich das holen. Dann musst du es überhaupt noch kochen. Also es dauert, wenn man jetzt sagen will, ich möchte jetzt am liebsten heute eine, dann bist du schon beschäftigt. Zum einen kann ich als Tipp geben, dass man sich das einkochen kann, also dass man sagen kann, ey, ich bereite mir das mal so einen großen Topf davon vor und koche mir das dann ein. Ist natürlich auch wieder sehr zeitaufwendig, aber ich habe einen geilen Shop gefunden und ich habe das auch neulich in der Story gezeigt, da haben so viele danach gefragt, was das nochmal war. Und zwar habe ich einen Online-Shop gefunden, der verkauft fertige Brühe und so Soßenbasis vom Weiderind, alles schon fertig gemacht und eingekocht. Und das ist halt geil, weil du machst dann einfach so eine Flasche auf und hast quasi direkt so eine Brühe fertig und musst gar keine Zeit groß investieren. Den verlinke ich dir auch mal in den Shownotes, der heißt J. Kinski oder so, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jedenfalls fand ich das richtig geil, weil es halt auch die Bio-Qualität ist und gerade Weiderind, das ist ja nochmal ein Step nochmal besser. Und das bekommt man ja auch nicht überall einfach so, kann man sich jetzt auch nicht überall bei Metzger kaufen. Und da habe ich zum Beispiel auch mir neulich, vielleicht hast du es gesehen in der Insta-Story, diese Pho-Suppe, also Pho, P-H-O, ist ja ein vietnamesisches Gericht und das ist zum Beispiel auch ganz ewig lang eingekocht, da sind Reisnudeln mit drin, da ist Rindfleisch mit drinnen und da habe ich mir einfach vom so ein Bio-Rinderfilet gekauft, dann ganz fein geschnitten mit den Reisnudeln, Sprossen, Koriander vielleicht ein bisschen noch und dann einfach mit dieser Pho-Basis aufgekocht und das war mega geil und das war in 15 Minuten fertig. Yes! So, jetzt geht's wieder an meine Veggies, beziehungsweise für alle, was du richtig gut machen kannst und was auch, ja, was man immer wieder hört, ist Sprossen selber ziehen. Am allergesündesten oder mit am gesündesten sind zum Beispiel Brokkolisprossen und die haben sogar nachgewiesen eine Wirkung gegen Krebs- und Tumorzellen, was halt krass ist, weil da drin enthaltene, das sind Sulforaphane, nennt man das, die sind da drinnen und die können das Ganze bekämpfen. Und das ist, finde ich, schon krass und das kostet dich halt auch quasi nichts. Also selbst wenn das jetzt gar nichts bringt oder dann hast du halt immer noch ein cooles Lebensmittel, was du günstig bekommen hast, was du in Salaten verwenden kannst, was du in einem Brot, auf einem Brot verwenden kannst. Also das schadet dir quasi 0,0. Es ist günstig, das zu machen und wenn du tatsächlich wirklich so einen Vorteil davon hast, dann ist es ein No-Brainer, das zu machen. Sprossen kannst du in Bio-Qualität bei Amazon bestellen. Du findest es auch im Dance Biomarkt oder ja, in irgendwelchen Biomärkten gibt es auf jeden Fall auch Sprossenmixe. Dann brauchst du nur noch ein Sprossenglas, kostet dich vielleicht 20 Euro, ich kann dir auch mal meins verlinken. Und so eine Packung Sprossen, die reicht dir wirklich ewig. Also das ist auch wirklich einfach, das zu machen und ist eigentlich gar kein Stress, macht sogar noch Spaß. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, hört man immer wieder, dass die einen wirklich guten Effekt haben. Ja, was kann man noch sagen? Was ist noch traditioneller? Und da sind wir wieder beim Thema Fermentieren. Und Fermentieren ist ja eine sehr traditionelle Methode, um Lebensmittel haltbar zu machen. Also das hat man früher ja genutzt, um seine Ernte, die man im Garten hatte, haltbar zu machen. Und bei dem Prozess des Fermentierens werden ja Lebensmittel oder der Zucker, der in den Lebensmitteln enthalten ist, wird von Bakterien, Hefen, Pilzen verstoffwechselt und dann bekommt man eben ein ganz neues Lebensmittel. Also du stellst dir zum Beispiel so einen Weißkohl vor und dann die fermentierte Variante davon ist ja Sauerkraut. Und das ist jetzt ein sehr deutsches Lebensmittel, aber es gibt in allen Kulturen, in allen Ländern gibt es fermentierte Lebensmittel. Zum Beispiel im asiatischen Bereich wäre es sowas wie Miso-Paste. Sauerteig ist zum Beispiel auch was Fermentiertes. Es gibt viele Käsesorten, die fermentiert sind und auch sowas wie Kefir zum Beispiel ist auch fermentiert. Und warum ist es jetzt so toll? Also in diesen fermentierten Lebensmitteln sind dann Mikroorganismen drinnen, die zum Beispiel probiotisch wirken können. Und das ist wieder gut für die Darmgesundheit. Und ja, generell kann man sagen, dass da einfach so viele Nährstoffe drin sind. So viele, ja, ich stelle es mir immer vor, wie so laute kleine Gesundheitstierchen, die in den Lebensmitteln dann eben drinnen sind, die einfach eine positive Auswirkung auf unsere Gesundheit haben, die zum Beispiel auch dafür sorgen können, dass vieles leichter verdaulich ist. Das merkt man bei dem Sauerteigbrot, weil es bei vielen so ist, dass die schon so denken, so, oh, ich habe irgendwie so Glutenunverträglichkeit oder so. Oder immer, wenn ich sowas aus dem Supermarkt von der Backstation hole, dann ja, tut mir das einfach nicht gut. Aber wenn ich jetzt ein selber gemachtes Sauerteigbrot esse, dann ist das anders. Das ist zum Beispiel auch nochmal ein Tipp, den man dann versuchen kann. Also, dass man dann, wenn man sagt, man verträgt irgendwelche Sachen nicht, schauen kann, okay, kann ich das irgendwie ursprünglich ja mal herstellen und das dann so mal ausprobieren. Und das Problem ist wieder ein bisschen, diese Sachen, die gibt es jetzt alle auch im Supermarkt zu kaufen. Du kannst dir Joghurt kaufen, Kefir kaufen, Sauerkraut kaufen, aber in den allermeisten Fällen sind diese ganz wertvollen Mikroorganismen, die da ja eigentlich drin sind, sind vorher schon zerstört worden oder die sind da leider überhaupt nicht mehr drinnen, weil diese Lebensmittel ja durch Pasteurisation, also die sind pasteurisiert und werden dementsprechend erhitzt und dadurch werden diese lebendigen Mikroorganismen eben abgetötet. Das heißt, wenn du dir im Supermarkt einen Kefir kaufst, dann ist das leider, war das vielleicht mal fermentiert, aber du hast die ganzen Vorteile, die du ja eigentlich dir dadurch erhoffst, dass du dieses Lebensmittel trinkst, hast du dann leider nicht mehr mit drinnen. Aber jetzt habe ich direkt schon mal eine gute Neuigkeit für dich. Ey, ich war neulich im Aldi und da gibt es einfach mittlerweile nicht pasteurisiertes Kimchi und Sauerkraut. Ey, wie geil! Man muss es also nicht mal unbedingt selber machen, sondern wir können mittlerweile sogar solche Lebensmittel beim Discounter kaufen, weil halt einfach da scheinbar die Nachfrage dafür da ist. Und was ich auch beim Aldi entdeckt habe, Aldi Süd bin ich übrigens, da gibt es sogar auch von der gleichen Marke, wo der Kimchi und das Sauerkraut her ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, kannst bestimmt googeln oder siehst du, wenn du, die hat so ein grünes Logo, sieht so sehr biomäßig aus und ist es auch. Und da gibt es sogar ein extra Brot oder verschiedene Brote, sogar mit langer Teigführung. Und da habe ich dann sogar mal auf die Inhaltsstoffe geschaut, weil ich voll begeistert war. Da ist auch Sauerteig drinnen. Also das ist quasi echt ein hochwertigeres Brot als alle anderen, die du dir so kaufen kannst, weil 4 oder 5 Zutaten sind drin. Es ist sogar extra lang der Teig geführt, was ja auch oft das Problem ist an diesen Schnell-Schnell-Backwaren. Die werden einfach mit Hefe, mit Triebmitteln so hochgezüchtet, dass man die einfach schnell backen kann. Und normal ein Sauerteigbrot selber zu machen, wenn du es schon mal gemacht hast, das dauert einfach stundenlang oder es muss dann halt einfach gehen. Und diese Zeit geben halt oftmals die Lebensmittelhersteller den Lebensmitteln nicht mehr, einfach weil es halt zu teuer wird. Oder ich verstehe das auch, weil ich kannst dir mal vorstellen, wenn du vielleicht in eine Bäckerei gehst und du wirst sehen, dass so ein kleines, was weiß ich, 500 Gramm Brot kostet auf einmal 8 Euro, dann würdest du dir auch denken, ja, boah, das kaufe ich mir jetzt nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, wie lange ich da zum Beispiel dran stehe an so einem Sauerteigbrot, das ist einfach wahnsinnig viel Zeit. Und klar, du kannst es dann als Bäckerei hochskalieren und machst dann natürlich wesentlich mehr Brote. Aber trotzdem, ich glaube, die wenigsten wären bereit dafür, das Geld auszugeben, was so ein Brot eigentlich kosten müsste. Und dementsprechend wird halt mit irgendwelchen anderen Backtriebmitteln gearbeitet, die das Ganze eben schneller und günstiger machen. Aber ich finde es halt geil, dass es das jetzt beim Aldi auch gegeben hat. Ich werde mir das Brot auch mal mitnehmen. Ich habe es nur neulich nicht gemacht, weil ich noch ein selbstgemachtes Sauerteigbrot habe. Und da muss ich sagen, bin ich selber mittlerweile auch echt zufrieden. Also mir schmeckt das besser als jedes gekaufte. Aber natürlich werde ich es mal testen, einfach damit ich euch eine Empfehlung geben kann. Nur mal generell als Tipp, also schaut da, wenn ihr beim Aldi seid, schaut mal danach. Da gibt es wirklich mittlerweile viele fermentierte Sachen, die eben auch nicht pasteurisiert sind. Das ist eben immer das Wichtige. Da müsst ihr darauf achten beim Kimchi, Sauerkraut, dass da eben steht, nicht pasteurisiert. Ja, generell Kefir habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Habe ich ja schon irgendwann mal erzählt, dass ich mir Wasserkefir gekauft habe und die haben mir aus Versehen den Milchkefir geschickt. Und jetzt habe ich es nach Dubai mal probiert, das zu machen. Ich habe die bei Amazon bestellt, aber von Ferment. Die haben auch einen ganz normalen Online-Shop, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da bekommt man quasi diese Kefir-Kristalle. Ich weiß auch nicht, ob man die wirklich dafür braucht oder ob man vielleicht auch theoretisch mit einem Kefir aus dem Supermarkt das auch irgendwie machen könnte. Ist ja wurscht, ich habe es jedenfalls so gemacht. Und dann nimmst du dir einfach eine Milch und gibst diese Kefirkristalle da rein. Dann aktiviert man die erstmal und dann kann man quasi immer frischen, selbst fermentierten Kefir haben. Also der ist dann auch wirklich innerhalb von 1-2 Tagen ist der fertig. Dann setzt du ihn wieder neu an. Also dann hast du quasi immer selbstgemachten Kefir im Kühlschrank. Und wenn der einmal fertig ist, dann hält er sich angeblich, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich ihn immer gleich weg hatte, bis zu 2 Wochen oder sogar länger, also ohne dass er dann auch schlecht wird im Kühlschrank. Also das finde ich schon cool und das haben wir jetzt immer, habe ich mir heute auch ins Büro mitgenommen, einfach in so einer kleinen True Fruits Flasche, weißt schon von diesen Shots, wo man da immer kaufen kann, diese Ingwer-Shots und so. Da habe ich mir jetzt heute meinen eigenen Probiotika-Shot mitgenommen und habe mir da einfach mein Kefir rein und fühle mich mega healthy im Büro. Also es geht wirklich easy, da ist eigentlich nichts groß dabei und das ist auch wirklich kein wahnsinniger Aufwand. Also das kann man sich einfach mal bestellen. Das kostet jetzt auch nicht die Welt, diese Kefir-Kristalle da. Vielleicht kriegt man sie auch irgendwann mal geschenkt. Ich glaube, die vermehren sich auch immer, dann kann man die weitergeben. Das ist wie Sauerteig, der ist ja quasi auch, man hat den dann und dann kannst du den unendlich vermehren. Und das ist halt das Coole an diesen Lebensmitteln, die sind so günstig und du kannst die teilweise wirklich so einfach selber machen. Das ist eigentlich, ja, finde ich, als Mikroentscheidung gar keinen Grund gibt, das nicht mal auszuprobieren. Und das ist auch wirklich, ich weiß, ich bin da selber so, ich sträub mich da auch manchmal davor, so, oh, das ist jetzt wieder kompliziert. Aber wenn du es dann einmal probiert hast und einmal auf YouTube gibt es so viel Info dazu, du findest so viele Videos, also es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen. Und ich sag's dir, ich bin wirklich faul bei sowas und gerade das mit dem Kefir war jetzt so easy peasy. Wasserkefir zum Beispiel, das hat mich nicht so mega überzeugt. Mir hat es erstens mal nicht so wahnsinnig gut geschmeckt und zweitens mal war mir das zu aufwendig. Das hat mir zu lang gedauert, bis der dann immer fertig war. Aber auch da werde ich nochmal dranbleiben. Ich werde es nochmal probieren. Und generell als Tipp auch schon mal da zu diesem ganzen bisschen zurück zu dem Traditionellen ist immer mein erster Tipp. Schau dir mal an, was hast du denn im Kühlschrank und schau vielleicht mal auf die Inhaltsstoffe, die da drinnen sind und vielleicht da schon mal mit Mikroentscheidungen ein bisschen eine bessere Wahl treffen. Zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel, was ihr wahrscheinlich schon alle nicht mehr hören könnt, ist Frischkäse. Wenn ihr da ein Balance-Frischkäse bei euch im Kühlschrank habt, dann schaut da mal drauf, was ist da denn drinnen? Und in den allermeisten, auch normalen Frischkäsen, das muss nicht mal Balance sein, ist zum Beispiel irgendein Verdickungsmittel drin, ist irgendwie Carrageen drin, also das ist ein Verdickungsmittel. Und es würde zum Beispiel fast gar nichts ausmachen, diesen Frischkäse einfach gegen einen zu tauschen, wo das nicht drinnen ist. Auch wenn man jetzt sagt, okay, Carrageen, weiß man gar nicht so genau, ist es jetzt schädlich, ist es nicht schädlich. Ich persönlich, mir macht es nichts aus, einfach einen zu kaufen, wo das nicht drinnen ist. Und dann weiß ich auf jeden Fall, okay, das ist dann auf jeden Fall nicht schädlich. Und da mein Tipp wie immer, der Buko-Frischkäse. Da ist wirklich nur das drin, was drin sein soll. Und ich finde, der schmeckt auch noch am besten. Und geschmacklich ist es sowieso besser, preislich ist es, gibt es den auch voll auf dem Angebot und es hat vielleicht sogar noch einen gesundheitlichen Vorteil. Also wieso sollte ich das nicht machen? Genauso ist zum Beispiel bei Sahne, wenn du Sahne kaufst, die nicht bio ist, ist es auch in 100% der Fälle so, dass da Carrageen oder irgendein anderes Verdickungsmittel drinnen ist. Und das wirst du merken, wenn du mal dir eine Bio-Sahne kaufst und das mit einer normalen Sahne, sage ich jetzt mal, vergleichst. Die normale ist immer schön smooth und hat eine gleichmäßige Konsistenz und die Biosahne hat das nicht. Und das ist eben der, wahrscheinlich das, wie ich es mir erkläre, was das Carrageen oder diese Verdickungsmittel eben machen. Die sorgen für eine schönere Konsistenz und ist aber eigentlich kein Stress, weil dann schüttest du die Biosahne halt mal ein bisschen oder verrührst es oder, also mir macht es in den meisten Fällen überhaupt nichts aus, dass die einfach ein bisschen eine andere Konsistenz hat. Einfach mal den Kühlschrank durchgehen, was kann ich vielleicht tauschen, wo kann ich ein anderes Produkt kaufen, was für meinen Alltag überhaupt keinen Unterschied macht und wo ich aber vielleicht sogar schon ein bisschen einen Vorteil draus ziehen kann oder vielleicht ein bisschen in eine unverarbeitetere Richtung gehen kann. So, das waren die drei großen Punkte. Also wir hatten zuerst mal Fasten, wir hatten die antientzündliche Ernährung und wir hatten den Bereich bisschen back to the roots, bisschen mehr in die traditionellere Ernährung zu gehen. Übrigens zum Thema traditionelle Ernährung sage ich jetzt nochmal zur Vollständigkeit halber, kann ich euch auch zwei Bücher empfehlen. Die packe ich euch mit in die Shownotes, damit die Folge jetzt nicht so ewig lang wird. Aber ich glaube irgendwie, dass wir da auf jeden Fall nochmal was dazu machen. Packt es mir in den Fragensticker rein, wenn ihr dazu Fragen oder Feedback habt. Generell ist, gerade was bei der Ernährung dazu kommt oder Fragen, die da aufkommen, ist auch immer Supplements. Macht das Sinn? Kann ich das alles über die Ernährung decken? Darauf werde ich nochmal eingehen, aber die Basis muss passen. Das kann man sich immer merken. Also wenn du generell null auf deine Ernährung achtest, deine Bewegung komplett schlecht ist und du überhaupt keinen Sport machst, dann sind so ein paar Supplements zwar wahrscheinlich immer noch besser, als die nicht zu nehmen, aber den Großteil oder das Wichtigste lässt du quasi liegen. Und deswegen möchte ich das Thema auch nicht so pushen mit den Supplements, weil erstens mal wird es sowieso schon so overhyped und zweitens mal, ich nehme zwar vieles und ich nehme wahrscheinlich auch mehr, als man jetzt so denken würde, weil ich das halt einfach nie groß thematisiere, aber ich mag das auch einfach, mich da durchzuprobieren und ich teste da auch immer was aus, aber es macht mir auch keinen großen Spaß, darüber zu reden und ehrlich gesagt macht es mir mehr Spaß, die 80%, die den größten Unterschied machen, die zu pushen. Aber zur Vollständigkeit halber werde ich das auch nochmal in einer anderen Folge mit reinpacken. Ich denke, für heute haben wir erstmal genügend Input zur Ernährung. Wir haben jetzt viele Sachen, die wir umsetzen können. Und ich bin gespannt, ob für dich was dabei ist. Lass mir unbedingt Feedback dazu da, hier im Fragesticker bei Spotify. Generell würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung vom Podcast freuen, egal auf welcher Plattform du den Podcast hörst, weil gerade diese Longevity-Reihe, ey, die ist echt, die nimmt Ausmaße an. Ich sag's dir, ich bin quasi nur noch damit beschäftigt, darüber zu recherchieren und ich find's auch richtig geil und wenn es dir auch was bringt, dann würde ich mich immer über eine Bewertung freuen. Und ansonsten nochmal hier der Reminder, Kochbuch ist noch bis einschließlich morgen die Vorbestellung. Also wenn du safe eines haben magst, dann schau unbedingt vorbei, bestellst dir einfach, geht ja mega easy. Und dann werden die wahrscheinlich Anfang Mitte April, sowas, werden die dann auch schon ausgeliefert. Und wenn du den Podcast jetzt irgendwie später hörst, dann schau auf jeden Fall auch mal in den Shownotes vorbei. Da findest du mein Kochbuch verlinkt. Und übrigens, weil wir es jetzt gerade zum Thema Carrageen hatten, ihr findet da auch ein Rezept für Kochsahne, weil mich das immer so gestört hat, dass in diesen ganzen Creme-Finen-Produkten und so weiter ist ja auch immer tausende Verdickungsmittel drinnen. Man kann sich damit aber schon viele Kalorien sparen. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie man sich eine Kochsahne selber machen kann, ohne das ganze Zeug, mit nur 3 Zutaten, viel günstiger, also man muss es nie wieder kaufen. Und hat jetzt gerade gut reingepasst, deswegen erwähne ich das noch. Schau da unbedingt vorbei, auch wenn du den Podcast jetzt nachher hörst und die Vorbestellungen schon vorbei sind. Ich gehe davon aus, dass bestimmt noch das ein oder andere Exemplar im Shop verfügbar ist. So, ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche und wir hören uns nächsten Montag.